Motorklassik trifft. Helden der Automobilgeschichte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Motorklassik trifft. Helden der Automobilgeschichte. Mein Name ist der Kjoe und wir sind heute ja in einem wunderbar historischen Gebäude, Gemäuer hier. Wir haben einen ganz besonderen Gast und dieses historische Gebäude steht in Rüsselsheim, mitten im Werksgelände. Und dann wissen wir auch schon, es geht um Opel und wir haben George Gellin bei uns, den wir ganz, ganz herzlich begrüßen. Lieber George Gellin.
Danke.
Dass wir hier heute mit Ihnen reden können. Und wie das so üblich ist bei Motorklassik trifft, ich bin natürlich nicht alleine unterwegs, sondern mein Kollege Andreas Hof ist auch mit dabei.
Ja, hallo auch von mir. Motorklassik trifft heute George Gellin. Ich freue mich ganz besonders, auch weil Opel sich die Mühe gemacht hat, Autos hier hinzustellen, direkt neben uns. Wir sitzen mitten zwischen den Autos, die George Gellin gestaltet hat und für die er verantwortlich war. Wir sitzen mitten in der Geschichte und wir wollen euch mitnehmen auf eine kleine Zeitreise in die 70er und 80er Jahre bei Opel, wie das damals war, was da passiert ist, was da entstanden ist. Ich freue mich ganz doll und ja, Dirk, du darfst dann gleich die erste Frage stellen, dann kommen wir gleich mitten ins Thema.
Ja, wir haben hier einen wunderschönen Opel Manta A stehen. Und für mich ist das ein Auto, was Kindheitserinnerungen weckt. Und wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, George Gellin, dann haben Sie ja die Karosserielinie entwickelt für den Opel Manta. Und jetzt stellt man sich natürlich vor einen Designer, der hat seine Zeit, so 3-4 Jahre, kann sich das ausdenken, kann sich Inspiration holen. Aber im Opel Manta A war das ganz anders. Sie hat nämlich ganz wenig Zeit, nur, ich glaube, ungefähr nur ein Jahr. Wie war das für Sie?
Es war weniger als ein Jahr. Das war 1969 im Sommer. Ich muss sagen, der Manta war schon ein entworfenes Projekt aus Cadett Coupé. Es war ein schöner, kompakter Coupé von meinem Vorgänger, Ron Hill, der ist nach England gegangen. Und ich bin im Januar 1969 zu Opel gekommen. Und kurz vorher haben die festgestellt, dass ein neues Marktsegment hat sich etabliert in Europa, angefangen mit den Ford Capri, mehr Richtung die amerikanische Coupé für junge Leute, sportliche, ein bisschen aggressive Autos. Mit einer langen Nase. Der Cadett Coupé war ein wunderschöner Coupé, aber es hat nicht diese lange Nase. Es war ein Cadett-Nachfolger. Das nächste Punkt war, es war entworfen bei meinem Chef Chuck Jordan. Und es war ein bisschen zu teuer. Es hat Designelemente, die gehörten nicht in diese Klasse, wie rahmenlose Seitenfenster, die normalerweise waren die Cabrio-Fenster. Und er träumte von einer Art von dieser Hardtop-Cabrios, wo alle Fenster runtergehen. Und so hat er gedacht, als dieses Auto entworfen war. Und es war nur eine von vielen Dingen. Technik war es auch sehr aufwendig, teuer Vorderachse. Solche Dinge gehen nicht in die Technik, nur an Design. Aber sehr viel Glas, sehr flache, sehr niedrig, schöne Flächen hinten, sehr, nicht animalistisch, sondern mehr muskulöse. Die Hinterteile haben ein leichter von dieser, man sagte damals, Coke Bottle Design, eine fließende Form, nicht eine gestreckte Form. Und als ich zu Opel kam, haben die festgestellt, die mussten was tun, die mussten dieses Auto ändern, um auf den Markt zu kommen gegenüber den Ford. Und im März stand das Auto da ohne Front, nur mit Plastilin. Und mein Chef hat ein damals, er kam aus den USA, er war 3 Jahre in Deutschland mit Familie. Er hat einen lang geplanten Heimaturlaub mit seiner Familie. Und die sollten zurück. Damals sind die nicht so oft geflogen, aber es gab Schiffe. Und die haben eine schöne Reise geplant auf der QE2 oder der France oder irgendein von diesen großen Schiffen. Und er könnte das nicht schieben einfach so. Er würde am liebsten in Rüsselsheim bleiben und diese verlängerte Auto machen, aber er könnte nicht. Und ich war neu bei Opel und er sagte mir, okay, ich bin in 6 Wochen wieder da. Tu dein Besten, und wenn ich zurückkomme, ich schaue das an. So, er ist weg nach Le Havre oder nach England.
Das heißt, Sie hatten 6 Wochen Zeit,
um aus dieser ehemalige Cadet Coupé mit einem kurzen Front ein langnasiger Capri Konkurrent zu machen. Und es war klar, man musste das Front länger machen, weil das war der Mode damals. Und wir haben festgestellt, wir haben ein Capri gemessen, wie lang es war von die Windschutzscheibe zum Stoßstange. Und wir haben ungefähr so lang muss es sein. Und wir haben Plastilin eingepackt und in diese 6 Wochen mussten wir ein fertiges Design machen.
Fertiges Design heißt, das Auto musste wirklich dastehen in Plastilin als Modell.
In Plastilin, um für die Techniker zu messen und in die Produktion zu gehen.
Die Basis war ja dann nicht der Kadett, sondern der Ascona, richtig?
Der Kadett-Nachfolger war der Ascona. Der Ascona war geplant als Kadett-Nachfolger.
Ja.
Und als Coupé, Limousine und kleine Caravan. Und der Ascona kam auf den Markt wie entworfen. Okay, aber hat keinen Namen. Und später haben die gedacht, okay, wir finden einen Namen dafür, aber es wird nicht als Kadett verkauft, sondern als ein neues Marktsegment, weil es zu teuer war. Und die Entscheidung kam damals, der alte Kadett noch 3 Jahre laufen zu lassen. Es war geplant, auf einmal in 70, der alte Kadett aus der Produktion zu nehmen und zu ersetzen durch dieses neue Modell. Aber dann kam die Entscheidung in Bochum, den alten Kadett weiterlaufen zu lassen auf unbegrenzte Zeit, nehme ich an. Und es ging gut. Kadett war ein gut verkauftes Auto damals. Okay, 3 Monate Zeit, mussten wir was fertig haben. Man hat keine Zeit zu experimentieren. Designer haben gerne einen Auftrag, was Neues zu kreieren. Man fängt gerne an mit Skizzen und Lieblingsideen zu entwickeln. Aber Zeit war zu kurz. Und es gab technische Probleme. Das Auto muss in 1,5 Jahren in Produktion gehen. Es war keine Zeit, um Dinge wie diese moderne Fullglas-Scheinwerfer zu entwickeln, weil so eine Entwicklung war über 2 Jahre mit Tests und alles und Genehmigung. Blinker zum Beispiel, genauso. Um einen Blinker neu zu entwerfen, muss man erstmal ein Design haben, dann Lichttests und dann Werkzeuge und zum TÜV gehen und zum Prüfungen alles. So, wir müssen entscheiden. Wir müssen irgendwas aus den Schubladen haben. So, okay, den alten Kadett haben wir in den Schubladen kleine runde Scheinwerfer, diese USA-Modelle. Die waren erlaubt in Europa, und auch in den USA. Blinker. Wir haben festgestellt, wir sind durch alles. Denn es gab ein ein Kadettmodell, Olympia, mhm. Olympia Olympic Kadett, mehr für den US-Markt entwickelt, ein Luxus-Kadett, hat ein anderer Blinker. Sah gut aus. Es war nichts Besonderes. Es war in einem Chromrahmen. Wir haben das Chromrahmen weggelassen und gesagt, das kann man unter einer Stoßstange montieren, ohne einfach so die Scheinwerfer. Grill, es war eine Tendenz damals. Wir haben immer mehr nach Italien geschaut als nach Frankreich, England, USA mit unserem Designer. Und damals gab ein paar gute italienische Gran Turismo Autos mit schlichter Fronts, mit aggressiv wirkenden Lampen. Und wir haben gesagt, okay, wir machen eine kleine, breite Öffnung. Wir stecken die Lampen in diese Öffnung und wir machen das so klein, wie es geht mit den Lampen, dass es nicht breitaugig wird, sondern ein bisschen aggressiv, ein bisschen, wie sagt man,
ist aber so, ja, die Lampen ja so ein bisschen angeschnitten vorne.
Ja, also oben.
Die Kante der Motorhaube
war sehr, böse Blick.
Ja. Wenn jemand einen böse anschauen will, mag seine Augen so.
Ja, genau, die Augen so ein bisschen zusammengekniffen. Ja. Angriffslustig, wenn man so will.
Das war auch technische Probleme. Unser Techniker wollte Platz haben, weil es gab Gesetze in den USA zu messen. Man hat ein Gerät, das muss von oben kommen. Ja, man kann das nicht. Man kann nicht 20 Millimeter abschneiden und messen. Ah, man kann schrauben. Unser Design-Ingenieur, es gab zwei Gruppen von Ingenieuren, die von der technischen Seite und die uns unterstützt haben, mit unseren Design-Ideen zu helfen. Und die haben einen Weg gefunden, dass, ja, wir haben die überzeugt. Und dann haben wir unser Thema, war diese schmale Öffnung mit einem kleinen Grill, ganz einfache Stoßstange, nach vorne geneigte Grill, ganz, ganz einfach klassische Front. So war es. Ende des Sommer kam mein Chef, Chuck Jordan, aus seiner Heimat, Urlaub, in Kalifornien, braun gebrannt und kam in den Studio.
Bester Laune wahrscheinlich.
Absolut. Ein bisschen, er war nicht sicher, aber er kam rein und wir haben ihn gezeigt und er hat es angeguckt und ich sagte, sieht okay aus. Damit können wir leben.
Wie lange kannten Sie sich schon vorher? Also Sie sind ja 1900, jetzt muss ich nachgucken, 66 zum Opel Design gekommen. Ist das
ja
korrekt?
Ja, ja.
Und waren ja dann zwischendurch nochmal...
ich war 66 gekommen, es war ein Austausch, Designer-Austausch. Ich und zwei andere sind zu Opel gekommen, nur um ein bisschen unsere Methoden zu zeigen, weil GM Design in den USA war ein fantastischer. 2000 Leute, glaube ich, haben in ein wunderschönes Gebäude nur an Design gearbeitet. Das war das erste in die ganze Welt auf diese große
Niveau. Ja.
Und alles sehr feinste Architektur und Kunst und alles. Und wir haben Methoden entwickelt, Designmethoden. Designer saßen in Gruppen und haben Skizzen gemacht, ein bisschen frei, auf verschiedene Stufen von der Entwicklung, am Anfang ganz wild und dann ein paar ausgesucht und dann verfeinert. Es war ein Prozess. Und wir sind zu Opel gekommen, um in den Studios zu arbeiten und ein bisschen diesen Prozess zu zeigen. Gleichzeitig sind ein paar Leute von Opel nach USA gegangen, in den Studios zu arbeiten und zu beobachten, wie es da so dieser Austausch. GM hat das gemacht, nicht nur bei Opel, auch bei Vauxhall in England, bei Holdens in Australien. Es war ein großes Programm international. Die haben festgestellt, dass in Detroit kann man nicht für die Welt Autos entwerfen. Man muss die Märkte sind verschieden. Man muss da entwerfen, wo ein Auto benutzt wird. Und so, die haben
war das damals eine neue Erkenntnis? Also es hört sich für mich jetzt relativ fortschrittlich an, zu sagen, Mensch, wir müssen die Autos dort gestalten, wo sie gekauft werden.
Ja, das waren ein paar Leute, die haben Gedanken geäußert. Und früher haben die Autos natürlich in Rüsselsheim gebaut, entworfen, aber die waren mehr von Ingenieuren und die Stilisten, die waren nicht Designer, die haben einfach ein Kleid gemacht über was die Ingenieure
vorgegeben haben.
Ja, Motorhaube, ja. Höhe, Länge, ja. Das Rücksitz muss hoch genug, dass ein Mann mit seiner Hamburg sitzen könnte. Hinten, es war kein niedrig Coupé, sowas. Aber die haben bei GM ein Programm, und die haben gleichzeitig bei Opel Design und diese andere gleichzeitig diese Designzentrum gebaut.
Jetzt gab es ja, Sie sprechen es gerade an, bei Opel eben auch schon so ein Design Center. Welche Vorteile hat denn das gehabt bei der kurzfristigen Entwicklung von dem Manta A? Und wie hat man da gearbeitet?
Dass wir einfach da waren, das Auto und ein paar gute Leute, kurze Zeit, und man brauchte keine Kommunikation und alles. Bevor es ein Designzentrum gab, haben die manchmal in den USA ein Modell für Opel entwickelt, ein Gipsmodell auf dem Schiff, und es hat Monaten gedauert. Und 1969 waren wir da, um zu tun, was wir tun mussten, und nur so war sowas in die kurze Zeit denkbar, denke ich.
Ja, wir haben jetzt auch schon den Namen verraten, von dem Ascona, also von dem Kadett Coupé.
Ja.
Manta.
Ja.
Wie kam es denn zu dem Namen? Und vor allem, wir kommen auch noch auf das Logo zu sprechen, das wir hier hinter uns in dem Kotflügel sehen.
Das ist sehr interessant. Damals war Tiernamen sehr populär. Mustang in den USA verschiedene Autos mit Namen von Tieren. Und wir haben eine kurz, in Design haben wir neue Modelle gebastelt. Haben eine Liste von Namen. Manta war ein Name. Corsa war auf die Liste. Prova war, man hat das immer bei italienischen Testautos auf die Nummernschilder gesehen. Es war eine kurze Liste von Namen. Wir haben die benutzt für die Modelle. Und kamen Diskussionen mit unseren Marketingleuten. Bob Lutz, der war Marketingchef bei Opel zu dieser Zeit. Und er war mit involviert und sehr stark. Und mit die Agenturen. Kluge Leute haben diskutiert und kamen auf die Idee Manta. Das war ein guter Name. Es war ein Tiername, ein Fischname. Stingray in Amerika war ein Corvette, war ein Stingray. Es war aggressive Autos.
Im Prinzip der europäische Stachelrochen.
Ja, ja, gut. Und dann bei Chevrolet haben die auch Chevy, das war eine große afrikanische, ich komme nicht jetzt auf den Namen. Aber es war sehr populär, waren Tiernamen zu diesem Zeitpunkt in Autogeschichte. Und Manta war entschieden. Ascona ist eine andere Geschichte. Aber Manta, Sauto hieß Manta, das war kein Problem. Wir mussten ein Emblem, wir mussten einen Namen Schrift machen, Manta mit Buchstaben, das war kein Problem. Aber mein Chef, Chuck Jordan, er wollte ein Emblem haben, er wollte ein Symbol haben. Er war fasziniert von Natur und von, er war sehr, hat viel Träume und viele, und ich sagte, schick jemand, wo kann man Bilder von dieser Fisch bekommen? Wir waren eine kleine Abteilung, nur ein paar Leute.
Ja, es gab damals noch keine Google-Bildersuche.
Es gab kein Internet, nichts.
Und einer sagte, es gibt in Frankfurt der Museum, der Sinkelnberg Museum. Die mussten das haben, dafür sind die da. Und wir haben einen von unseren Leuten, wir haben einen Mitarbeiter, der war auf den Außendienst, der hat Dinge erledigt. Und er ist nach Frankfurt gegangen, kam nach ein paar Stunden mit ein paar, das war kein Xerox, das war ein anderer Prozess damals, von schlechten Kopien von Fischer aus Frankfurt, aus dem Museum. Es hat nicht viel gesagt, das war hässliche, seitliche Flügel und hässlicher Kopf, und mein Chef sagt, das können wir nicht anfangen. Wo kriegt man bessere Bilder? Und ich glaube, ich habe gesagt, Jacques Cousteau hat ein Museum in Monte Carlo. Oh. Und mein Chef war Monte Carlo-Fan. Er ging jedes Jahr zum Grand Prix, zum Hotel de Paris, immer. Und ich sage, ja, gehen wir dahin. Dann, er wollte dahin gehen. Und dann haben wir festgestellt, Jacques Cousteau ist überhaupt nicht da. Er ist in den Südsee irgendwo. Und das Museum ist nur ein Aquarium. Sie haben keine Aktien, sie haben nur Fische, die man schwimmen. Aber in Paris ist sein Archiv. Okay. Wir haben den Namen von dem Archiv bekommen. Und mein Chef wollte dahin gehen, an einem Samstag, hat er festgestellt, dass, ich erzähle zu viel, seine Frau hat eine Einladung zu irgendwas an diesem Wochenende gehabt. Das war sehr wichtig. Und er sagt, okay, ich kann nicht dahin gehen. Wer kann dahin gehen? Ich sage, ich gehe gern dahin. Okay, gut. Ich bin dann am Samstag früh mit Air France nach Orly geflogen, abgeholt von einem Mitarbeiter von General Motors France. Wir sind zum Cousteau's Archiv, und auf dem Weg hat er zu mir gesagt, wenn man in Paris zu einer Dame kommt am Samstag, es wäre schön, Blumen mitzubringen. Also gut, dann sind wir zu einem Blumengeschäft gegangen, habe ein er hat Spaß. Was ausgesucht. Wir sind dahin gegangen zu den Dame, sie hat uns reingelassen, begrüßt, sehr freundlich, die Dinge geholt, wir haben die angeschaut, ich habe ein paar Bilder ausgesucht, sie hat Kopien gemacht, es war kurz vor 12, wir haben uns bedankt, wir waren weg in meinen Flug zurück nach Frankfurt, war abends um 7 oder so. Okay, was machen? Gehen wir zum Flughafen? Ich sagte, nein, was machen wir? Ich sage, es ist Mittag, wir sollen essen gehen. Das tut man in Paris. So, ich habe gesagt, sie kennen sich gut aus. Gut, er hat mich zu einem guten Sternlokal mitgebracht und wir haben dann gegessen und dann nachher haben wir einen Spaziergang, die Champs-Élysées, und haben das Leben von Paris damals beobachtet, die schönen Auto-Showrooms auf den Champs. Und dann am wegen Abend ist er zurück nach Orly und ich bin zurückgegangen und mit den Fotos und am Montag früh habe ich einen Chef die gezeigt und er war zufrieden und wir haben was ich vergessen habe vorher zu sagen, die Zeitdruck war sehr kurz. Wir mussten innerhalb von einer Woche ein fertiges Design haben, sonst war die Zeit weg. Mussten nur Buchstaben. Und ich habe Fotos an einen Designer gegeben und er saß auf seinem Schreibtisch mit ein bisschen Plastilin, ein Designer, und hat diese kleine Fisch einfach aus brauner Plastilin entworfen und es sah gut aus.
Nach dem Foto von Jacques Cousteau.
Nach dem Foto von oben von Jacques Cousteau. Und so war es geliefert, gemessen, geliefert innerhalb der Zeit, Raum und so lief es.
Also faszinierend. Also. So ein kleines Detail an einem Auto, ja. So eine lange Geschichte dazu. Aber ich denke, das gehört auch zum Leben eines Designers.
Motorklassik, die faszinierende Welt der Oldtimer und Youngtimer.
Jetzt online mit Kaufberatungen, Fahrberichten, Veranstaltungstipps und aktuellen Fahrzeugangeboten.
Klick einfach rein. www.motor-klassik.de.
Wir haben eine etwas provokative Frage, die wollen wir trotzdem stellen. Was ist denn für Sie der schönste klassische Opel? Manta A oder der GT? Hand aufs Herz.
Der GT.
Was gefällt Ihnen am GT so besonders?
Weil das war ein Design, ein Traum von vorne bis Ende. Der Designchef Claire McKeegan hat ein Erhard Schnell, der junge Chefdesigner, gesagt, er soll ein modern europäisches Auto entwerfen für junge Leute, absolut nach seinen Träumen und mit seiner jungen Mannschaft. Und keine Grenze, nur Vernunft. Mhm. Nur, Sie wissen, was wir haben für Motoren und solche Dinge. Und dann haben die angefangen, es war dieser fließende Schwung hinten, dieser Coke-Bottle-Form, haben die gesagt, diese geschwungene Form hinten. Es war rund, aber rund mit einer, auf dem Vorderkotflug, eine kleine, wie ein Bügelfalte auf Hosen, nicht abgerundet. Mhm. Aber hinten war es rund, weil das war wie Muskel hinten. Und die Lappen, rund, kleine, runde Lampen. Das war ein Hauch von Corvette. GM hat Corvettes in Amerika. Das war auch ein Vorbild, weil jeder Designer bei Opel hat ein Corvette gesehen, träumt von solchen Autos. Und einfach die Proportion ist heck. Viele haben gesagt, kleine Corvette. Es war kein kleiner Corvette, aber es war ein Merkmale von einem Corvette, zwei Sitzer, keine Coupé für Familie, zwei Sitzer, niedrig, lange Haube, spitz, die geschlossene Scheinwerfer, die Schlafaugen.
War das ein Design, also dieser Coke Bottle Shape, war das ein Design, das damals einfach in der Luft lag? Dass auf zwei Kontinenten zwei unterschiedliche Designer oder Designteams auf eine ganz ähnliche Idee gekommen sind in unterschiedlichem Maßstab?
Es ist schwer zu sagen. wir haben immer gesehen, wir haben Austausch von Designer mit USA und wir wussten, was die in USA in den System bei GM geplant haben. Und bei Pontiac in USA haben die diese Schwunglinie ein bisschen gemacht, diese GTO Pontiacs und diese sportliche Linien, die später kam beim Opel Rekord Commodore, diese Schwunglinie. Und in Italien war das nicht so geprägt, diese Coke Bar. Ich muss drüber nachdenken, meine alte Hefte schauen. Aber die waren, vielleicht Ferrari hat einen leichten Schwung hinten bestimmt. Und es kam von Renn, ganz klar von Rennsport, von Prototyp Rennwagen. Das waren große Räder, Blech über die, aerodynamisch geformte Blech über die Felgen. Und es gab diese Schwung. Diese Autos, die 24-Stunden-Rennen von damals haben auch, diese Prototypen haben auch diese Art von Form. Die haben nicht gesagt Coke Bottle sein, dann hat wahrscheinlich ein Journalist kreiert diese.
Immer diese Journalisten.
Also gut, das hilft manchmal. Aber es war gleichzeitig in die Richtung. Corvette war schon da mit diesem Hufschwung. Aber es war ein kräftiger, kantiger Hufschwung und der GT war abgerundet. Aber der GT war ein pure Form, diese dünne Säulen und die Touren in den Dach war so niedrig, dass die Touren mussten in den Dach kommen, dass man reinsteigen könnte. Es war viel Gedanken da. Bill Mitchell, der Chef von GM, hat mal gesagt, in einem Sportwagen muss man so eng sitzen, dass man sein Portemonnaie raussehen muss. Das stört beim Fahren. Und so war das. Das ist ein richtiger Traum für einen Sportwagen. Und dann die Geschichte ist eine andere Geschichte. Dann kam zum Produktion, Kompromisse und bis eine gute Lösung gefunden war. Aber das war der wichtigste Auto bei Opel. Das war ein neuer Markt für Opel, weg von nur vernünftigen Autos zum jungen, sportlichen Autos. Und der Manta war eigentlich der Kadett oder der Coupé, was eigentlich Basis war für den Manta, war eine Weiterentwicklung von diesem GT-Feeling für kleine Familien, für junge Leute mit Kindern und mit einem Rücksitz. Das war ein GT mit einer Rücksitzbank.
Sie haben ja selbst den Aero GT bei Michelotti unter anderem in Auftrag gegeben, besitzen dieses Exemplar selber, das steht hier im Keller.
Ja.
Ist das so etwas wie Ihr Herzensauto, Ihr Lieblingsauto?
Das war nicht unbedingt, das war nur ein ich habe ein bisschen dran gearbeitet im Sommer 1969, war die erste GT, Aero GT, war in Entwicklung in Italien und das Dach gab es Probleme, es war zu bauchig. Die wollten eine abgerundete Windschutzscheibe haben. Das bedeutet, das Dach war zu hoch. Und ich musste ein bisschen dran arbeiten, um das ein bisschen flacher zu machen. Es war keine große Arbeit. Aber dann, das Auto war auf die IAA damals 69 gezeigt und sehr populär. Es war keine Pläne zu bauen, es war nur ein Showcar, nur ein bisschen Aufmerksamkeit für den GT zu machen. Und die, ich habe Glück gehabt und der Chef von Opel hat der zweite GT, was von Michelotti gebaut wurde, gekauft, weil er war Chef von Opel, er könnte alles kaufen. Es war kein Geschenk, aber er sagt, das will ich haben und er hat gekauft. Er war, und es war 2 Jahre lang auf der ganzen Welt in Los Angeles, New York, Paris, überall, es waren 2 Autos. Zeit war vorbei, es war Schnee von gestern, Aero GT, 2 Jahre später, kein Interesse mehr, saß in den Garage unter Staub, er hat es gekauft und zum Spaß. Und ich saß bei meinem Chef morgens, an einem Montagmorgen, Telefon geklingelt, es war sein Chef. Und er sagte, Dave, ich habe einen neuen Job bekommen. Ich muss nach London als Chef von General Motors Europa. Und die Amanda in England, Regeln, was man mitnehmen darf und alles. Und man darf nur 2 Autos mitnehmen. Ich habe 3 Autos. Und mein Chef hat ihn diese Oldtimer-Geschichte ein bisschen eingehaucht. Und er hat ein Bentley gekauft und noch was. Und diese Aero GT, ich muss den Aero GT verkaufen. Wenn Sie jemanden kennen, der das kaufen würde, sag mir Bescheid. Ich habe es, ich habe meine Hand hoch. Ich kaufe es.
Also gleich am Telefon.
Gleich im Auto am gekauft. Telefon.
Yes. Das ist ja nicht das, was wir unbedingt empfehlen, aber wenn es um ein Aero GT geht, warum nicht?
Nein, ja, und ein Einzelstück war, zu dem quasi.
Es war nur ein GT damals, ein Auslaufmodell. Und es war finanziert. Er war Chef von Opel, aber er hat es finanziert beim Opel Bank. Jeden Monat so viel bezahlt. Ich habe ihn gegeben. Er war sehr fair, was er bis jetzt bezahlt hat. Und seine Bezahlheft übernommen und bezahlt jeden Monat Axis D-Mark oder so, bis es bezahlt war. Da kam ich zu den Aero GT.
Das heißt, Sie haben den Aero GT jetzt wie lange?
Oh Gott, ich muss auf meine bestimmt 25 Jahre sagen. Aber so ein Auto behält man.
Sie haben mal gesagt, ein guter Autodesigner muss Autos lieben. Wir haben ja jetzt schon so ein paar Vorlieben gehört, aber welche Autos lieben Sie denn besonders?
Das ist ein ganz interessantes Thema. Man kann zurückgehen zum Kindheit, die Autos, die man fasziniert hat, die Autos, die in den junge erwachsene Zeit in Autos jetzt. Ich liebte, als ich klein war, Fords. V8 Ford. Ja, die waren als 18-Jährige oder so ein V8 Ford. Ich komme aus den USA. Das war ein Hot Rod. Das war eine schöne, wilde Maschine. Ich habe ein wunderschöner 40er Ford gehabt für $90 hart verdientes Geld gekauft und ich liebte Ford, aber schöne Autos wie Cadillacs oder Lincolns, Lincoln Zephyr, diese aerodynamische 30er Jahre Designs, diese internationale
Die Stromlinie, sowas Stromlinie wie Chrysler Europa. Airflow hatte. Oder
ja, Chrysler war die gleiche. Chrysler waren nicht so schön, weil die waren zu ehrlich. Die waren vorne waren Aber Lincoln hat das sehr elegant gelöst. Und Chrysler war ein bisschen bullig. Und man hat die selten gesehen. Aber die Lincolns waren schön. Es war eine Coupe. Ein 12V12-Zylinder.
War das der Lincoln C4?
Lincoln C4, ja. Ja. Coupé, ein Business Coupe. Klein Fenster, so lang. Und das war ein Traumauto. Oder Packards. Packards aus dem 30. Ich habe nie in meinem Leben einen Duesenberg gesehen, als junger Mann. Ich komme nicht aus New York oder Kalifornien, aber Bilder habe ich gesehen, aber Packards und in unserer kleinen Stadt haben ein paar Ärzte und Anwälte Packards gefahren und man hat die gesehen. Buicks mit ihr schöner Grill und lange Kotflügel.
Das war ja damals die Ära des Haifischgrills, richtig? Also die hatten ja diese Chromstreben. Ja, genau.
Dann hat man nachher Opel ein bisschen von dieser Richtung.
Ja, richtig, ja.
Und Buick hat das in den früh 40er Jahren angefangen und dann in den 50er Jahren richtig wild gemacht. Jetzt sieht das wieder beim ein paar Top-Mercedes-Modelle an diese Girls. Das waren Autos damals. Und dann später als Student liebte ich Sportwagen, MG, Jaguar, E-Type, Jaguar, Austin Healey. Austin Healey war mein Lieblingsauto von Form her. Es war einfach perfekt. Es war keine überflüssige Punkt. Einfach, es war ein Plastik. Und MG war eine Nostalgie, 30 Jahre Spaß, Lifestyle. Jaguar war ein bisschen für Exzentriker. Aber der Austin Healey war für mich der Traumauto.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie Designer geworden sind? Was ist da passiert, dass Sie gesagt haben, ich möchte Designer werden?
Ach, ich liebte Autos und ich habe gezeichnet. Ich war immer Zeichner. Und alles. Angefangen mit Flugzeugen. Ich habe als Kind Flugzeugmodelle gebastelt. Mein ganzes Geld habe ich ausgegeben für Balsaholz und Klebstoff. Und, ich habe noch zu Hause ein Flugzeugmodell, als ich mit 15 gebaut habe, und nie fertig, aber ich besitze das immer noch. Mit einem großen Motor, mit in Kreis fliegende Modelle. Und mechanische Dinge, wir wohnten in der Nähe von der Haupteisenbahnlinie. Und ich habe die große Lokomotive geguckt und gezeichnet. Und alles außer Schiffe, weil wir waren auf dem Fluss und nicht auf dem Meer. Aber Flugzeuge, ich kannte jedes Flugzeug. Ich habe Bilder gemacht von all diesen schönen 40er Jahre Flugzeuge. Ich liebte einfach zeichnen. Dann, als ich fertig war mit 18 mit der High School, ich wollte studieren. Ich war der Erste in meiner Familie, der je studiert hat. Und ich musste das selbst finanzieren. Und ich habe ein System, dass man könnte 3 Monate studieren, 3 Monate arbeiten, sagt ein Art von Co-op-System, das war die in Atlanta, Georgia, die Georgia Tech, das war eine von den 3 besten Ingenieurschule in den USA, das war Caltech, Georgia Tech und MIT. Wenigstens haben unsere Propaganda-Leute in Atlanta gesagt, das waren die 3 Beste. Und habe ich qualifiziert und ich habe ein bisschen von meinem gesparten Geld die ersten 3 Monate
Also qualifiziert heißt, haben Sie sich da beworben? Mussten Sie Skizzen einreichen?
Nein, es war keine Designschule. Es war Ingenieurschule.
Aha, Ingenieurschule, Ingenieurschule, ja.
Mechaniker oder Maschinenbau. Aber ich wusste nicht, was Design war. In 1955 war kein Beruf Automobildesign. Man hat in Zeitschriften für junge Männer kleine Bilder gesehen. Lerne Autos zu entwerfen oder so. Komm nach Kalifornien oder so. Und es war eine Schule in Kalifornien damals unmöglich. Es war ein Traum. So, ich bin zur Ingenieurschule gegangen und habe studiert Maschinenbau und habe gleichzeitig genug verdient, dass das System hat funktioniert. Aber dann auf einmal habe ich festgestellt, was ich gelernt habe, diese Rechnen und Mathematik und alles, war nicht, ich wollte was Dinge entwerfen und nicht nur Probleme lösen. Und ich habe bei dieser Firma, es war eine Ölraffinerie, die Firma, die Valvoline Motoren Öl macht, in die Raffinerie gearbeitet, in meinem Job. Ich habe Teile für Hitze zu reduzieren in die Raffinerie entworfen und wie viel Grad rein und wie viel Grad raus. Es war Ingenieurarbeit, aber ich wollte was anderes. Und ich habe festgestellt, ich habe eine Ausstellung von unserer Architekturabteilung gesehen, von der Industry Design Abteilung.
An derselben Hochschule?
Auf dieselben Hochschule.
Ja.
Hochschule war sehr groß und es war ein Architekturteil, ein bisschen abseits von den Ingenieurteilen, aber ich bin dahin gegangen und ich habe die Modelle von, was die Industry Designer, die haben Projekte gemacht, typisch Industry Design Sachen. Und die haben auch Städtebau und Architektur. Und der Chef von diesem Industry Design war ein ehemaliger Bauhauslehrer.
Mhm. Wie hieß der?
Hin Bredendijk. Er ist ausgewandert nach Chicago mit Vasily Naholinaj, 37, nach Chicago, um die neue Bauhaus zu gründen. Als der Bauhaus nicht mehr existieren durfte, die Leute sind ausgewandert und die sind nach Chicago und die haben ein neues Bauhaus gemacht in Chicago. Und mit Josef Albers und ein paar von diesen fantastischen Pionieren da gearbeitet in Chicago. Chicago war ein Hochstadt von Architektur und Kreativität damals in den 30er Jahren in Amerika. Und dann hat er eine Chance gehabt, in den 40er Jahren nach North Carolina, es gab eine neue Schule, Black Mountain College, glaube ich, heißt das, und er ist da hingegangen. Es war mehr ein Versuch, auch eine Art von Bauhaus mit Musik und Tanz und Design und all diese Kunst und diese Art von Studium. Und dann hat er ein Angebot bekommen in Georgia, er ist da hingegangen, hat einen guten Platz, gute Werkstätte bekommen, Und er durfte seinen Traum erfüllen, Chef seiner eigenen Designschule mit reinen Bauhaus-Prinzipien. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, das ist was für mich. Und ich bin zu ihm gegangen, habe ich gezeigt, geredet, gezeigt, dass ich Interesse in Zeichnen, und er hat nur, könnte nur mit mir reden und sehen, dass ich zeichnen könnte. Und dass ich schon in meine Mitte meiner dritten Jahr als Ingenieur nur einen Hauptjahr noch, bis ich fertig war, auf dem Weg zum Ingenieurkarriere. Und er sagte, okay, Sie können bei mir Design studieren. Aber Sie haben alle diese Sachen vorher schon gemacht. Sie brauchen von jetzt an nur die Designkurse zu machen. Nicht mehr. Alles andere ist schon erledigt. Alle die Mathematik und Physik und alles. Und die Schule war sehr stark. Und ich durfte zweimal das zum gleichen Zeit zwei Kurse, sogar vier Designkurse machen. Für eineinhalb Jahre. Und dann habe ich ihn, dann war ich fertig, habe ich mein Bachelor's in Design bekommen. Aber ich wusste nicht, was ich tun sollte.
Würden Sie sagen, dass Sie vom Bauhaus Design beeinflusst waren oder sind?
Ja, ich habe die Bauhaus-Prinzipien gelernt, dass man denkt, bevor man anfängt zu zeichnen, man überlegt, was sind die Problematik. Man versucht, ein Problem zu lösen mit all diesen Bauhaus-Prinzipien. Was interessant war, ich habe mein Interesse in Autos. Ich wollte ein Auto entwerfen als mein letztes Projekt wollte ich ein Auto entwerfen. Und er sagte, nein, ein Auto kann kein Designer entwerfen, das ist zu kompliziert. Man muss viele Leute haben, viele Disziplinen, man kann kein Auto entwerfen. Mach lieber ein neuer Plattenspieler oder typische Designprojekt. Und da habe ich gedacht, okay, wir waren nicht.
Wie muss man sich das Abschlussprojekt vorstellen? Also musste man das tatsächlich bauen oder genügte es, eine Zeichnung zu machen oder etwas
auf dem Papier zu entwickeln? Nein, wir mussten das bauen. Bauhaus war nicht nur Bilder malen, nur Papier, sondern Produkte. Und ich habe überlegt, okay, ich muss den Professor irgendwie was Automatisches verkaufen, weil ich will ein Auto entwerfen. Weil ich habe meinen Kopf gehabt, vielleicht kann ich zum Autodesign kommen. Komm auf die Idee, Taxi. Wir haben damals, die Taxis in Amerika waren große Chevrolets oder diese New York komische Checkers. Ich habe mein Projekt präsentiert, kompakt, und der Fahrer saß vorne, und vor dem Fahrer war Platz für Gepäck, und hinten war drei Drehsessel und kompakt, und er hat okay gesagt. So fing ich an, meine Projekt als Taxi zu entwerfen. Okay, ich hab's gemacht. Das Modell muss man ein 1:10 Modell. Das muss perfekt. Das war alles muss Innenraum, alles habe ich gemacht und präsentiert, und er war zufrieden. Er war nicht zufrieden mit er hätte lieber ein typischer Bauhaus Projekt.
Haben Sie das
neue Haarbürste Konzept oder sowas?
Haben Sie das Taxi noch?
Nein, aber ich habe Fotos. Ich habe es nie wieder gesehen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wann hat man denn schon die Chance, mit einem Designer zu sprechen, der noch bei einem Bauhauslehrer studiert hat? Und George Galleon hat noch viel mehr zu erzählen. Das Tolle ist, genau das wird er tun. Im zweiten Teil erzählt er, wie es bei Opel war und was er an Chris Bangle bewundert, dessen Chef er gewesen ist.
Vielen Dank, lieber George Galleon, für die spannende Zeitreise bis hierher. Ich bzw. wir freuen uns sehr auf den zweiten Teil mit Ihnen. Tja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen und wir können immer nur auffordern, schreibt uns und zwar unter die E-Mail-Adresse mkl-podcast@auto-motor-und-sport.de. Bis bald zur zweiten Folge mit George Galleon.